Er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend. Und ihre Augen waren voll Schlaf. Liebe Gemeinde, es ist so schön zu schlafen. Wenn Ferien sind, wenn ein Feiertag ist, wenn man sonst zeitig raus muss oder abends lange zu tun hat, dann ist es so schön, mal auszuschlafen. Und je älter man wird, dann merkt man vielleicht auch bei sich selber oder bei Menschen in der Umgebung, dass es gar nicht selbstverständlich ist, wenn man schlafen kann und weiß umso mehr zu schätzen, wie schön es ist, wenn man mal gleich einschläft und durchschläft und früh ausgeschlafen aufwacht und merkt, Schlaf ist ein Geschenk Gottes. Kinder wissen das oft noch nicht so gut. Unsere Töchter, die haben beide da so nennenswerte Zitate. Die eine, die kam abends um 11 aus dem Kinderzimmer gewankt und sagte, es ist langweilig, immer nur liegen. Sie wurde zurückgebracht und schlief umgehend ein. Und die andere, die wachte im Sommer, als es schon draußen hell war, aber noch zu nachtschlafender Zeit, hörte man aus dem Kinderbett eine Stimme, Mama, hast du keine andere Lust, als hier faul rumzuliegen? Jetzt wissen sie beide zu schätzen, dass man früh ausschlafen kann, wenn man früh ausschlafen kann, denn sie müssen halt früh raus im Normalfall. Es ist so schön zu schlafen, es tut so gut, es ist so angenehm. Und es ist auch gut zu schlafen. Nur nicht gerade, wenn andere Hilfe brauchen. Es ist gut zu schlafen, aber nicht, ohne dass man seine eigenen Sorgen und Nöte und auch die Sorgen und Nöte der Menschen, die man kennt, von denen man weiß, die uns bekannt sind, im Gebet vor Gott zu tragen. Es gibt so viele Situationen, wo man nicht weiß, wie man helfen soll. Aber man kann beten. Gerade jetzt bei dem Krieg, man weiß ja kaum, es gibt ja schon viele verschiedene Meinungen, was man davon halten soll. Und man weiß schon gar nicht, was man tun kann. Man kann Menschen helfen, die auf der Flucht sind. Aber damit hat man ja nichts gegen den Krieg und gegen die Ursachen getan. Man kann protestieren, seine Meinung äußern, aber das wird ja am Ende sehr wenig helfen. Wie gut ist es zu wissen, wie gut ist es, wenn wir beten können, auch gemeinsam beten können und wenn die Menschen, die betroffen sind, auch wissen, es wird für uns gebetet. Wir sind heute aufgerufen, von der evangelischen Kirche in Deutschland besonders an verfolgte Christen zu denken. Und wir wissen von vielen Menschen, die betroffen sind in Ländern, wo Verfolgung herrscht für Christen, wo sie unterdrückt, benachteiligt, vertrieben, eingesperrt, vielleicht sogar umgebracht werden. Und man so hilflos dabei steht und nicht weiß, wie man helfen soll. Und dann von den Menschen dort hört, es tut uns so gut, es ist so wichtig für uns zu wissen, dass ihr für uns betet. Und auch Christen, die im Gefängnis gesessen haben, gesagt haben, ich habe gespürt, auch als ich gefoltert wurde oder als ich dort alleine saß oder in meiner Zelle bedrängt wurde von anderen, dann habe ich gespürt, dass für mich gebetet wird, dass ich nicht allein bin und dass Gott an meiner Seite ist. Dir zu sagen, ich bete für dich, macht dem anderen bewusst, er ist nicht vergessen. Da ist jemand, der an meiner Seite steht, wenn er auch nicht konkret helfen kann. Aber ich bin nicht vergessen. Und es ist die Erinnerung, da gibt es jemand, der dein Schicksal in seinen Händen hält, der es gut mit dir meint. Und zu dem gehen wir vereint im Gebet, auch wenn wir äußerlich getrennt sind, und bringen die Sorgen und Nöte vor ihn. Und er wird dich nicht vergessen. Es ist gut, für andere zu beten, anderen auch zu sagen, ich bete für dich. Und wir dürfen auch selbst andere bitten und sagen, bete mal mit mir oder bete bitte für mich. Ich selber hatte früher ein Heftchen, wo ich so die Namen reingeschrieben habe von den Leuten, für die ich bete. Jetzt habe ich das auf dem Tablet, eine Notiz oder eine Datei, wo die Namen stehen. Aber ich merke, je länger diese Liste wird, umso weniger intensiv kann ich für die Einzelnen beten und nenne dann oft bloß die Namen, dann streiche ich manchmal Namen, weil ich denke, die kommen alleine zurecht oder für den beten auch viele andere. Und dann hoffe ich dadurch Freiraum zu gewinnen, wieder intensiv für die Menschen zu beten, die es gerade besonders nötig haben. Aber ich bin dankbar zu wissen, dass es in der Gemeinde noch eine ganze Reihe anderer gibt, die beten und die vielleicht auch treuer, fleißiger, regelmäßiger als ich beten. Und es ist wichtig, dass wir als Gemeinde auch wissen und uns darauf verlassen können. Es gibt eine Reihe Menschen, die beten für die in Not, hier in unserem Ort, in unserer Gemeinde, aber auch an vielen Stellen der Welt. Es kommt wahrscheinlich nicht so sehr auf die Länge an, sondern vor allem darauf, dass gebetet wird und dass Menschen mit ihren Nöten nicht alleingelassen sind, sondern dass wir uns im Gebet an ihre Seite stellen. Jesus hatte die Gewohnheit, früh am Morgen, vor Tag, das heißt, bevor die Sonne aufging, aufzustehen, eine einsame Stelle aufzusuchen und dort zu beten, in Ruhe, allein, im Gespräch mit Gott. Und einmal wissen wir, dass er seine Jünger gebeten hat um Unterstützung. Am Gründonnerstag, wir haben es im Evangelium gehört, da hat er an seine Jünger die Bitte gerichtet, wacht mit mir. Interessanterweise hat er nicht gesagt, betet für mich. Er hat nur gesagt, wacht mit mir. Und als er vom Beten gesprochen hat, da hat er ihnen gesagt, betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Das heißt, Jesus wusste schon, ich werde am Ende alleine in Verbindung mit Gott klarkommen, aber ihr braucht es für euch selbst, damit ihr nicht versagt, damit ihr standhaft bleibt, damit ihr nicht untergeht in den schweren Zeiten, die kommen, braucht ihr das Gebet. Deswegen wacht mit mir und betet. Jesus musste den Weg ganz allein gehen. Keiner hat ihm geholfen, keiner hat ihn mitgetragen, nicht mal einer hat gebetet oder auch nur gewacht mit ihm. Er hat ganz allein diesen Weg bestanden, die Vorbereitungen bestanden, aber er hat Kraft aus dem Gebet geschöpft. Es hat ihm Mut gegeben. Er hat sich diese Zeit genommen, bevor es losging, diese Stelle zu suchen im Garten Gethsemane und dort zu beten. Und dieses Gebet, das war ein Ringen, also eine Art Kampf, ein innerer Kampf. Ein Kampf mit Gott oder ein Kampf mit sich selbst. Und er hat nicht eher aufgehört zu beten, als bis er Klarheit hatte. Klarheit, was Gott will, von ihm jetzt in dieser Situation. Er hat angefangen mit seinen eigenen Wünschen und das dürfen wir. Wir können zu Gott kommen und ihm erst einmal sagen, was wir uns jetzt wünschen in dieser Situation. Was wir uns von ihm erhoffen und was wir ihn bitten möchten. Und da müssen wir kein Blatt vor den Mund nehmen oder abschätzen, sondern wir können es Gott so sagen, wie es in unserem Herzen ist. Er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Und dann hat er sich im Gebet, das ist ja in einem Vers zusammengefasst, aber vielleicht hat es viele Minuten oder sogar Stunden gedauert, hat er sich durchgerungen zu der Aussage, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Oder wie er es im Vater Unser formuliert hat, dein Wille geschehe. Und das war mit einem Mal nicht erledigt, sondern als er wieder zurückging zum Gebet, da ging es noch einmal von vorne los. Und da hat er mit seinen eigenen Wünschen angefangen, mit seiner Hoffnung und hat sich wieder durchgerungen zu der Aussage, Vater, dein Wille geschehe. Und dann noch ein drittes Mal. So ist es oft, dass wir Dinge auch erkennen, einsehen, dass wir Glaubensschritte machen, aber dann müssen wir das nochmal tun, weil es noch nicht durchgedrungen ist bei uns oder weil es wieder in Frage gestellt ist oder weil uns die Sorge, die Angst, unsere eigenen Wünsche und Hoffnungen von der Bahn abbringen oder an uns ziehen und zerren oder uns bremsen. Und als er sich aber zum dritten Mal durchgerungen hatte, von seinen Wünschen zum Willen Gottes und erkannt hatte, was der Wille Gottes für ihn ist und ein Ja dazu gefunden hat, dann wusste er auch, jetzt habe ich die Kraft zu gehen, jetzt kann ich den Weg Gottes gehen, jetzt kann ich seinen Willen tun und seine Entscheidung tragen. Er hatte die Kraft, das Kreuz zu tragen und so sinnlos dieser Weg aussah für andere, für seine Jünger zum Beispiel, wie sinnlos sich verhaften zu lassen, sich foltern zu lassen, sich verspotten zu lassen, sich kreuzigen zu lassen, zu sterben als ein Verbrecher. So sinnlos, wie es aussah, so wichtig war es doch für die ganze Welt und bis zu uns heute. Liebe Gemeinde, wir dürfen Gott um alles bitten und wir dürfen ihm alles sagen, was uns auf dem Herzen liegt und was wir uns wünschen und was wir uns erhoffen und was uns wichtig erscheint. Aber wir sollen auch hören, was er uns sagt und was er uns wünscht von uns und was er in unserem Leben anders möchte und welchen anderen Weg wir gehen sollen und wo er uns braucht. Beten ist wichtig und manchmal erschrecke ich, wenn ich feststelle, wie viele Christen es gibt, die gar nicht beten, die mir das sagen, nee, ich bete nicht oder ich bete mal, wenn was Besonderes ist, wenn ich ein Problem habe, aber die das nicht als eine alltägliche Praxis kennen. Aber beten allein ist noch nicht alles. Dass wir zu Gott reden und ihm unsere Anliegen bringen, ist noch nicht alles. Sondern Jesus sagt, wachet, bleibt wach mit mir. Wach sein für Gott. Ohne wach zu sein, können wir die Krisen nicht bestehen. Vor Zeiten habe ich mit einem Mann gesprochen, der in der Krise war, der zu einem seelsorgerlichen Gespräch kam und neu beginnen wollte, mit Gott den Weg zu gehen. Und er hat auch seine Sünden bekannt, also gebeichtet, neu mit Jesus sein Leben festgemacht und Rat gesucht. Und ich habe ihm gesagt, was wichtig ist, sind zwei Dinge. Bruderschaft, also eine Gemeinschaft mit einem oder mehreren anderen Christen, wo man miteinander redet über die Probleme und wo man miteinander betet und miteinander die Bibel liest. Das ist das eine, Bruderschaft. Und das andere ist eine Aufgabe in der Gemeinde. Dass man erkennt, die Gaben hat mir Gott gegeben, an dieser Stelle braucht er mich. Die beiden Dinge sind wichtig für ein Leben mit Jesus. Nicht, weil wir jetzt gerade diese Person in der Gemeinde an einer bestimmten Stelle gebraucht hätten, sondern weil es für einen Christen, der auf dem Weg mit Jesus bleiben und weitergehen möchte, zu seiner Glaubensentwicklung gehört, eine Stelle zu haben, wo er seine Gaben einbringt im Dienst für Jesus. Sonst ist der Glaube hohl und steht auf wackeligen Füßen. Und dieser Mann hat mir damals gesagt, nein, das passt nicht zu mir. Das passt beides nicht in mein Lebenskonzept und das muss auch so gehen. Und es passierte, was ich befürchtet hatte, dass ihn die Krise wieder eingeholt hat. Wacht und betet, sagt Jesus. Wacht, haltet die Verbindung zu Gott persönlich, haltet die Gemeinschaft mit anderen Christen und nehmt den Platz ein, an den Gott dich stellt und wo er dich gebrauchen will. Und wo du deine Gaben entwickelst und wo dein Glaube fest wird und sich bewährt. Wachet und betet, sagt Jesus, weil Gott braucht dich. Er hat eine Aufgabe, einen Platz für dich. Er hat etwas vor mit dir und er will durch dich andere Menschen segnen. Und die Menschen brauchen dich. Sie brauchen deine Fürbitte, sie brauchen deinen Beistand, sie brauchen, dass du deine Gaben einsetzt, ausübst und dass du den Platz einnimmst, den Gott für dich bestimmt hat, statt die ganze Zeit auch geistlich gesehen zu schlafen. Und du brauchst es. Du brauchst es, zu wachen und zu beten. Du brauchst die Gemeinschaft. Du brauchst deine Gaben einzusetzen. Du brauchst es zu wachen, weil du sonst scheitern wirst in der Krise. Liebe Gemeinde, die Krise ist keine Ausnahmesituation. Manche sagen ja, wie furchtbar ist das? Jetzt haben wir gerade Corona, sind wir dabei zu überstehen, wie alle außer Herrn Lauterbach hoffen. Aber da kommt schon die nächste Krise. Auf einmal ist der Ukraine-Krieg und wir dachten, jetzt geht das normale Leben wieder los. Vielleicht müssen wir langsam mal begreifen, die Krise ist keine Ausnahmesituation, sondern sie ist das normale Leben, was sich zwischen den Atempausen abspielt. Es ist gut, Atempausen zu haben. Vielleicht hatten wir auch eine extrem lange Atempause in den vergangenen Jahren. Aber die Krise ist das Leben. Und es ist gut, wenn man die Atempausen, die dazwischen sind, nicht verschläft, sondern wenn man sie nutzt, um zu beten und wach zu sein und zu verstehen, was Gott mit uns vorhat. Selig sind, die Gottes Wort hören und tun.